Den Augenblick haben wir noch. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der das Werk seiner Hände niemals fallen lässt. Der Friede des Herrn sei mit euch. Herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst am, 17. Sonntag nach Trinitatis. Diese Trinitatiszeit ist sehr lang, aber jeder Sonntag hat so ein eigenes Thema. Und das Thema für heute ist, bei Gott spielen Grenzen und Unterschiede keine Rolle. Und ich finde, wir haben eigentlich jeden Sonntag ein Wunder, über das wir uns freuen können, dass das so ist, dass wir alle so verschieden sind und trotzdem in Kirchengemeinden überall Menschen zusammengehören, zusammenhalten und sich, ich sag's mal, zusammenraufen, wenn es sein muss. Das ist was Wunderschönes und ich finde es total passend, dass dann heute ihr Kinder hier seid, weil ja ein bisschen zufällig Kinder Gottesdienst heute ist, weil ihr so ein wichtiger Teil der Gemeinde seid. Unsere, aber Kinder überall sind wichtiger Teil der Kirche. Und dann ist das schön, dass wir euch heute hier auch so sehen, genauso wichtig wie Presbyter und Presbyterin für die Gemeinde sind, wie die Frauenhilfe für die Gemeinde ist. Eigentlich jeder von Ihnen, jede von euch heute hier genauso wichtig ist und eigenartig und eigenständig und trotzdem wir alle zusammengehören. Darum dreht sich heute dieser Gottesdienst und ich finde, es ist ein Segen, dass wir so zusammen sind. Passt auch schön dazu, ich mache schon mal den Werbeblock, dass heute Gemeindeversammlung ist und Sie und ihr alle herzlich eingeladen seid, im Anschluss an den Gottesdienst noch ein bisschen zusammenzukommen und zu hören, was uns in der Gemeinde so bewegt im Moment. Bevor ihr gleich eure Kerze anzünden könnt, sage ich schon mal, wofür wir dann beim ersten Lied sammeln werden. Wir sammeln für die Senioren- und Besuchsdienstarbeit unserer Gemeinde, jetzt beim ersten Lied. Und dann am Ausgang für Brot für die Welt, das brauche ich, glaube ich, nicht weiter zu erklären. Die helfen Menschen überall auf der Welt, um das zu haben, was sie zum Leben brauchen. Und wir sind letztlich Teil einer Weltgemeinde, darum ist das, glaube ich, allen am Herzen. Und wir sammeln wie immer in dem Klingelbeutel mit dem blau-gelben Schild weiter für die Menschen in der Ukraine, die jetzt mit Sorge schon sehen auf das, was kommt, wenn es kälter wird. Das lege ich Ihnen herzlich ans Portemonnaie sozusagen. Gott segne Gabe und Gebende. Ihr könnt jetzt eure Kerze anzünden und dann singen wir gleich. Allmorgen ist ganz frisch und neu.
Thank you.
Den Eingangspsalm möchte ich mit Ihnen im Wechsel beten. Er steht unter der Nummer 758. Ich beginne und Sie lesen dann die eingerückten Zeilen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von ferne. Und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Barmherziger Gott, es gibt Zeiten, da bist du uns ganz nah. Dann fühlen wir uns geborgen und beflügelt. Dann wissen wir, du bist da. Und es gibt Zeiten, da wissen wir nicht, ob es dich gibt. Zeiten, da fällt uns das Beten schwer. Wir fühlen uns unsicher und allein. Hin und her gerissen, so sind wir. Halte du uns fest, gib uns Gewissheit. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Für heute steht im Matthäusevangelium im 15. Kapitel. Ich lese die Verse 21 bis 28. Jesus verließ Genezareth und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus dieser Gegend zu ihm und sie schrie: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Da kamen seine Jünger zu ihm und baten: Schick sie weg, denn sie schreit hinter uns her. Aber Jesus antwortete: Ich bin nur zu Israel gesandt, dieser Herde von verlorenen Schafen. Aber die Frau fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Herr, hilf mir doch. Jesus antwortete: Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Die Frau entgegnete: Ja, Herr, aber die Hunde fressen doch die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Darauf antwortete Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll dir geschehen. Und in demselben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Halleluja. lassen Sie uns gemeinsam mit den Worten unserer Mütter und Väter unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, kennen Sie, kennt ihr die morgendliche Meditation vor dem Kleiderschrank? Ah, was soll ich heute bloß anziehen? Wenn ich so gucke, lässt sich diese Frage offensichtlich sehr unterschiedlich beantworten. Ich stelle fest, dass keine zwei Menschen heute hier sind, die gleich angezogen sind. Es gibt welche, die haben schon sehr warme Kleidung an, manche sind noch luftig und sommerlich. Es gibt helle Farben, es gibt gedeckte Töne, es gibt ganz unterschiedliche Auslegungen der Jahreszeit und der Stimmung vielleicht auch. Früher war das sonntags einfacher, immerhin sonntags, denn da gab es sowas wie Sonntagskleidung. Das hängt, glaube ich, mit einer Grunderfahrung zusammen, die noch viel älter ist als das, was unsere Vorstellung von Kleidung und früher ist. Wenn wir sagen früher und an Anziehen denken, dann haben wir ja eher so das 19. Jahrhundert vor Augen mit so bürgerlichen Kleidungsregeln. Und da gab es ja, ich weiß gar nicht, ob das hier auch so war, aber teils ja auch, dass in Tracht der Region in die Kirche gegangen wurde, oder? Dass es bestimmte Sonntagsdinge gab. Als ich klein war, also wirklich Kind, da wollte meine Oma nach, dass ich sonntags ein Röckchen in, ich weiß gar nicht mehr welcher Farbe, ein Faltenrock war das damals, tragen musste. Das fand ich furchtbar. Ich war ein Kind, das gerne Fußball gespielt hat. Ein Faltenrock eignet sich mittel. Vor allen Dingen mit hellen Farben. Aber Sonntagskleidung, das gab es in diesem Frühjahr, die Grunderfahrung, die es aber eigentlich dahinter steht, die kommt aus der Zeit, als die Kirche Kind war, also noch eine ganz junge, moderne Religion war. Und da haben die Menschen auch versucht herauszufinden, wie können sie das ausdrücken, was ihren Glauben so besonders macht und was sie so unterscheidet von allem anderen, was da sonst so ist. Und ausgerechnet dem Apostel Paulus, der ja sonst eher so ein Theoriemensch ist, dem ist da ein sehr lebensnahes Bild eingefallen. Und ich lese, es gibt es an mehreren Stellen, aber ich lese aus einer Stelle im Brief an die Galater, die heute Predigttext ist. Da schreibt Paulus: Ihr seid alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus Jesus verbunden seid. Denn ihr alle habt in der Taufe Christus angezogen. Und durch die Taufe gehört ihr nun zu ihm. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, dann bekommt ihr auch das Erbe, das Gott ihm versprochen hat. Vielleicht muss man bei diesem Erbgedanken ergänzen, das war damals allen klar, das Erbe war der reiche Segen. Ihr kennt das vielleicht noch aus dem Schulgottesdienst, die vielen Sterne und Abraham, was in der Grundschule immer kommt. Das muss man nochmal dahinter denken. Wichtig ist der Gedanke, ihr alle habt in der Taufe Christus angezogen. Christus anziehen wie ein Kleidungsstück? Ich finde, das ist eine spannende Vorstellung. Ich bin sehr überzeugt davon, dass Paulus dabei keine Uniform im Kopf hatte, wenn er das Bild benutzt hat, sondern eher das, was wir heute Morgen feststellen, nur mit sehr anderer Mode, nämlich Menschen, die sehr unterschiedlich gekleidet sind und die so gekleidet sind, wie es halt zu ihnen passt. Ich glaube nicht, dass er sagen will, Christus ist eine Einheitskleidung, in die jetzt alle Christen und Christinnen gesteckt werden, ob sie wollen oder nicht. Christus ist nicht das Sonntagskleid, in das man sich quälen muss, ob es passt oder nicht. Und das zeigt auch die Wirkung dieses Bildes in den frühen christlichen Gemeinden. Die fanden, das erfasst einfach das Wesentliche des Christseins. Darum ist da dieses Zeichen draus geworden. Ich nehme an, Sie wissen, worauf ich raus will. Bei der Taufe war das lange so, da gab es das Taufkleid. Es wurden ja früher die Erwachsenen getauft, die trugen dann tatsächlich weiße Gewänder. Taufe war früher überwiegend Ostern, früher im Sinne von, als die Kirche Kind war. Und da trugen die nach der Taufe das weiße Gewand und haben das auch noch eine Woche angelassen und trugen weiß, um sozusagen, das ist jetzt noch ihr neues ja, ihr neues Gewand und sie wachsen da noch rein. Man hat das auch schon ein bisschen vor der Taufzeit angezogen, weil es da sowas wie Konfizeit gab, also den Taufunterricht für die Erwachsenen. Das ist natürlich vom Alter anders geworden. Die meisten sind als Baby getauft. Das Taufkleid ist aber geblieben und viele, die wir taufen als Babys, tragen auch immer noch weiß oder haben ein altes Familientaufkleid, was zumindest drüber gelegt wird, weil es den Kindern schon längst nicht mehr passt, weil vielleicht früher die Babys auch jünger getauft wurden, als das heute mit den Kindern ist. Aber das Zeichen, dieses besondere Kleid, ist geblieben. Und das ist eben kein Zeichen für Einheitskleidung, sondern für was ganz anderes. Da kann man nochmal der Farbe weiß ein bisschen nachgehen. In der Bibel tragen Engel weiß. Weiße Kleidung zum Beispiel wird beschrieben, haben die Engel an Jesu Grab, die bei der Auferstehung da sind. Und Jesus selbst trägt in der Geschichte, wo von seiner Verklärung die Rede ist, ein weißes Gewand. Und die Soldaten, als Jesus verspottet wird, legen ihm ein weißes Kleid an. Weiß ist an vielen Stellen der Bibel, aber auch sonst, das Symbol für Reinheit, für Heiligkeit, für Unendlichkeit, für Ewigkeit. Und obwohl man damals wahrscheinlich gar nicht so viel über die Farbspektrumanalyse wusste, ist das so. Weiß ist klar eine sehr helle, die hellste Farbe. Und so ähnlich wie Schwarz eigentlich eine unbunte Farbe. Weiß ist eigentlich gar keine Farbe. Sie entsteht, oder Weiß entsteht durch ein Gemisch aus Einzelfarben. Und das wirkt wie Sonnenlicht und macht dann einen einheitlichen Farbeindruck. Ich bin keine Physikerin, ich kann das nicht so richtig gut erklären. Aber Weiß enthält alle Farben, kann man unterm Strich sagen. Das war damals wahrscheinlich wissenschaftlich nicht so erforscht, trotzdem war diese weiße Farbe die Farbe der Sonne und stand ganz oft für besondere Nähe zu Gott. Und es hat auch was damit zu tun, finde ich, dass die bunte Vielfalt in diesem Weiß steckt. Es strahlt Weiß eben in allen Farben auch. Und wenn wir dann Paulus weiter folgen, dieses Motiv vom Kleider anziehen oder auch manchmal andere Kleidung ablegen, das denkt er in vielen Facetten durch und erzählt er an anderer Stelle auch davon. So schreibt er, wenn wir Christus anziehen, dann ziehen wir den neuen Menschen an. Und das strahlt zwar vielfältig und bunt, es ist aber nicht beliebig. Wenn man ihm dann weiter folgt, steht im Epheserbrief, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in Gerechtigkeit und in Heiligkeit. Paulus Gedanke heißt also, mit diesem weißen Gewand legt uns Gott, wie uns die Eltern früher was rausgelegt haben, etwas zum Anziehen hin, was wir anziehen sollen und können. Etwas, was zum neuen Menschen, zu Jesus Christus passt. Und wie so ein kunstvoller Schneider hat Gott etwas eingearbeitet in dieses neue Kleid und das lässt sichtbar ausstrahlen, was den neuen Menschen, den wir anziehen, ausmacht, nämlich Gerechtigkeit, Liebe und Wahrheit. Kleider machen halt Leute. Und wenn wir das anziehen, Gerechtigkeit, Liebe und Wahrheit, dann sind wir neue Menschen. Ich glaube, da ist was dran. Kleider machen Leute, das ist klar, das ist ja bis heute so. Und ich glaube, viele kennen auch die Geschichte, wo so ein armer Schneidergeselle mit guter Kleidung dann plötzlich in der Rolle eines Grafen steckt, weil er sich halt in diese Kleidung geworfen hat und nur sehr mühsam aus der Nummer wieder rauskommt. Und hier ist ein Unterschied zu den Taufkleider machen Leute, denn das Taufkleid, das ist keine Verkleidung, und es ist auch kein Uniformstück. Wir müssen uns nicht verstellen oder andere werden, als wir sind. Das Taufkleid passt sich unserer Persönlichkeit an. Gott macht uns damit sozusagen richtig schön, umkleidet uns mit seiner Zuneigung, hüllt uns in seine Wahrheit an. Und so angezogen können wir in aller Freiheit die sein, die wir sind, aber auch die, die wir sein können und wollen und die, als die wir gedacht sind. In der Mode gibt es den Begriff Haute Couture. Haute Couture, das ist gehobene Schneiderei. Das sind ganz besonders kostbare Materialien, die werden in Handarbeit zu individuellen Einzelstücken maßgeschneidert, verarbeitet Und das andere, was wir meistens tragen, das ist dann Prêt-à-porter, das ist also Kleidung, die so wie sie ist, fertig zu kaufen ist. Das ist das, was wir überall in den Geschäften finden. Die hat übliche Konfektionsgrößen, manchmal sagen wir auf Deutsch, die kommt von der Stange, heißt es, glaube ich. Ich habe überlegt, wie man das eigentlich übersetzt. Und wenn man sich jetzt fragt, was würden Sie sagen, was ist denn das Taufkleid? Ist das jetzt eher so Haute Couture und maßgeschneidert? Ist das Prêt-à-porter? Können wir das anziehen und schwupp, sind wir neue Menschen? Da kann man mal ein bisschen drüber nachdenken, weil es hat beides was für sich. Das ist höchste Schneiderkunst. Wer kann schon mit Gerechtigkeit, Wahrheit und Licht und Liebe weben, dass es dann auch noch passt und uns zu neuen Menschen macht oder das Beste aus jemandem hervorbringt? Andererseits braucht man ja keine Voraussetzung. Und man muss nichts tun, außer da sein und sich Gottes Liebe gefallen lassen. Also ist es fertig zum Tragen. Das hat beides was für sich und ich glaube, es ist tatsächlich beides zugleich. Das ist das Besondere an unserem Taufkleid. Und das nächste Besondere kam hier im Text ja dann auch extra vor, ist, dass Christus anziehen hat sehr viele Folgen. Weil das so wichtig ist, schreibt Paulus das auch an ganz vielen Stellen. Ihr alle, sagt er, so verschieden ihr auch seid in Christus, seid ihr eins. Weil ihr als Menschen das Christusgewand angezogen habt, da gibt es jetzt nicht mehr Juden oder Griechen, nicht Sklaven und nicht Freie, nicht Mann und Frau, denn alle sind ja jetzt eins in Christus. In diesem anderen Gewand fällt das nicht mehr auf. Und beseelt von dieser Wesensart Jesu werden die Unterschiede, die es ja gibt, in Nation, in Religion, im Stand, im Geschlecht, die werden zweitrangig. Sie bleiben, das bleibt erkennbar, das Kleid schmiegt sich an, es verkleidet nicht. Aber sie bestimmen nicht mehr, was jemand ist und was jemand gilt und sie sagen schon gar nichts darüber, was jemand vor Gott ist. Paulus war das klar, uns ist das klar, die Realität unseres Alltags ist anders. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen verstehen sich oft nur schwer. Es gibt bis heute Freie und Reiche auf der einen Seite und Ohnmächtige und solche, die dem Kampf ums Überleben ausgeliefert sind, auf der anderen. Es gibt Bindungen an Einflusssphären, die man nicht in der Hand hat. Es gibt Eigenschaften und Rollen, die durch das Geschlecht vorgegeben sind. Aber vor Gott und in der Gemeinde, sagt Paulus, ist das nicht entscheidend. In der Taufe habt ihr Christus angezogen, wie ein neues Kleid, das euch alle verwandelt in Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes, als Geschwister Christi, seid ihr frei über alle Trennung und Unterschiede hinaus. Ich habe in der Zeit, in der ich bei der EKD gearbeitet, ein Beispiel erlebt, was für mich immer illustriert, wie das gehen kann in Kirche. In der Zeit, in der ich da war, war das so, dass in dem Norddeutschland drei Landeskirchen zu einer geworden sind. Zwei dieser Landeskirchen waren vorher ostdeutsche Landeskirchen und die eine war eine westdeutsche Landeskirche. Und es gab einen lange währenden Prozess des Zusammenfindens und am Ende ist der deutlich besser gelungen, würde ich jetzt sagen, als der auf staatlicher Seite. Und mein Eindruck, was das gemacht hat, ist, dass man sehr bewusst mit Erzählen gearbeitet hat. Es hat ganz viele Einladungen und Tage und Treffen gegeben. Ich weiß das jetzt vor allen Dingen aus der Kirche mit Kindern, weil ich da gearbeitet habe, aber das gab es auf allen Ebenen, wo Geschichten erzählt wurden, wo die Ostdeutschen von ihrer Christenlehre und von der Art, wie das für sie war, auch in diesen Bedingungen Christ und Christin zu sein, wie schwierig es war, zum Beispiel Familien, die ein behindertes Kind haben und das nicht in staatliche Einrichtungen geben wollten, sich mit Kirchenhilfe da so drumherum zu schlängeln. Die haben sich ganz viel erzählt und das hat es nicht leicht gemacht, aber das hat gemacht, dass man anders aufeinander geachtet hat. Und das scheint mir die Stärke der Gemeinden zu sein, weil wir in den anderen genauso Kinder Gottes sehen, wie wir es selber sind, können wir besser zuhören. Es ist keine Garantie, auch in der Nordkirche knirscht es noch manchmal, vor allen Dingen, weil es drei Bischöfe, Bischöfin gab und nur noch einer sein sollte. Sie können sich vorstellen, nicht alles ist einfach. Aber ich glaube, diese Grundhaltung des wir über die Verletzung der Vergangenheit sprechen und dass wir das können, weil wir in Christus eine Gemeinschaft finden, die wir nicht machen müssen. Das macht den großen Unterschied. Man kann das Ich habe damals ja eher so auf wissenschaftlicher Ebene gearbeitet, im Fachjargon sagen, im Zentrum von christlichem Diversity Management. Da ist eben diese Gabe der Gemeinschaft, die uns immer vorausliegt. Und ich glaube, dass wir das in vielen kleinen Schritten hier eben auch sehen. Manche waren ja am, war das erst letzten Freitag? Also nicht diesen, sondern die Woche davor bei dem kulinarischen Abend, den wir hier hatten. Und der war ja auch die Folge, dass wir gemerkt haben, boah, hier sind so unterschiedliche Menschen zusammen, wir müssen miteinander im Gespräch bleiben. Also genau das im Kleinen. Und wir haben uns in überraschend großer Runde getroffen zu einem beeindruckend vielfältigen Buffet mit Köstlichkeiten von überall her. Und etliche sind von Tisch zu Tisch gewandert und haben sich auch bewusst immer mal mit diesen, mit jenen unterhalten und nicht nur mit denen, die sie immer schon kennen. Und das Gespräch, genau das ist das, glaube ich, was unsere Stärke ist und was wir können, weil wir imaginär diese anderen Kleider übergezogen haben. Das finde ich, ist ein sehr schönes Zeichen. Wir haben gerade unser Gemeindeleitbild nochmal in die Hand genommen und ein bisschen überarbeitet. Und da haben wir das reingeschrieben. Ich zitiere mal einen Satz. Als Christinnen und Christen sehen wir alle Menschen als Ebenbilder Gottes an. Wir setzen uns ein für eine Kultur gegenseitiger Wertschätzung und Nächstenliebe. Wir wollen für die Menschen vor Ort da sein, Räume der Begegnung eröffnen und verstehen unsere Kirche als ein Ort der Gastfreundschaft. Das ist, glaube ich, die Konsequenz aus der Geschichte mit dem neuen Kleid, das wir anziehen. Es geht nie, dass wir jetzt künstlich uns alle immer ganz lieb haben und alle Unterschiede leugnen. Leben mit Unterschieden heißt immer auch, dass man unterschiedliche Abstufungen von wie nah und wie fern ist mir jemand haben. Wir lieben uns hier nicht alle gleichermaßen, aber wir schätzen uns. Und das ist ein Unterschied und sehen immer im anderen den lebendigen Christus, der ihn umhüllt. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich finde, Gott sei Dank sind wir auch verschieden. Es wäre ganz schön langweilig, wenn wir nichts zu diskutieren hätten, wenn es keine Fragen, keinen Widerspruch, keine Zweifel gäbe. Das macht ja unser Miteinander auch lebendig. Aber wir sind eben verbunden in dem einen Leib Christi. Und ich glaube, da können wir auch zu beitragen, dass das sichtbar wird. Ich finde, zum Schluss gebe ich hier noch so diese schöne Stelle, wo Paulus wieder an seinem Kleid und dem Bunten nachdenkt. Er sagt im Epheserbrief dann ein Stückchen weiter noch, das ist so wichtig, damit kund werde die viel bunte Weisheit Gottes. Das finde ich ein sehr schönes Wort, die viel bunte Weisheit. Das Wort, das da steht, heißt Polypoikilos. Das ist, wird ganz oft mit einfach nur vielfältig übersetzt. Im Wortsinn heißt es aber viel bunt. Und ich mag dieses Wort sehr. Gott will es nicht schwarz und nicht weiß. Und er will auch nicht nur, dass das weiße Taufkleid uns gleich macht. Seine Weisheit ist bunt, so wie wir, unser Leben und auch das, was wir anziehen. Der Schöpfer hat es, glaube ich, gerne lebendig, in wörtlichem und in übertragenem Sinn. Trotzdem, warum sollten wir nicht ab und zu sonntags ein bisschen weiß tragen, um uns daran zu erinnern? Gleich bei der Gemeindeversammlung werden Sie sehen, dass ich das heute beherzigt habe. Das muss aber nicht sein, aber ein kleines weißes Zeichen am Sonntag lässt die Woche einfach mit einer guten Ausstrahlung beginnen. So soll das sein oder in der Sprache der Bibel. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. tut mir leid, ich glaube, ich habe vergessen, dass man das Lied eigentlich nach einer anderen Melodie singt, zu sagen. Darum war die Melodie jetzt ein bisschen schwer zu singen. Aber das Lied hat einen sehr schönen Text. Ich möchte noch einiges bekannt geben. Am vergangenen Freitag bestattet wurde Ruth Schmidt aus Kram. Sie verstarb im Alter von 82 Jahren. Barmherziger Gott, wir haben ihr Leben zurück in deine Hände gelegt. Gib allen, die sie jetzt vermissen, Trost und Kraft in ihrer Trauer und halte sie in der Hoffnung auf dich, mit ihr und mit dir verbunden. Amen. Sie haben es gerade schon gehört, ich möchte Sie herzlich einladen, noch zu bleiben. Wir haben Gemeindeversammlung im Anschluss jetzt. Es gibt auch einen Kaffee oder ein Wasser noch dazu. Das wird auch gar nicht so ganz lang dauern, aber es ist schön, wenn wir miteinander teilen, was die Gemeinde gerade so umtreibt. Dann möchte ich einladen zum nächsten Sonntag, 29. September, zum Abendgottesdienst um 18 Uhr. Es ist ein fünfter Sonntag. Der wird gestaltet mit sehr viel Musik vom Presbyterium. Sie sind herzlich eingeladen. Eingeladen sind Sie auch, das sage ich schon mal jetzt, am 6. Oktober. Das ist Erntedank. Da ist natürlich hier auch Gottesdienst, aber abends von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr in der Evangelischen Kirche Gummersbach ist eine Gedenkveranstaltung interreligiös, die der Kirchenkreis anbietet, zum Überfall der Hamas auf Israel und dem anschließenden Krieg in Israel und Gaza. Ich finde wichtig, dass wir an solchen Gedenkveranstaltungen sowohl gemeinsam beten, aber eben auch innehalten. 6. Oktober, 19:30 in Gummersbach in der Evangelischen Kirche. Sie sind herzlich eingeladen. Habe ich noch was vergessen an Termin? Sehr gut. Dann bitte ich Sie, soweit es gut geht, zur Fürbitte aufzustehen. Barmherziger Gott, mit der Taufe ziehen wir Jesus Christus an und tragen seitdem das Kleid deiner Menschlichkeit. Wir bitten dich, lass uns mitwirken und mitweben am Stoff des Lebens, damit Hoffnungszeichen daraus entstehen und Segensspuren sich zeigen. Für die Zweifelnden bitten wir dich um eine Spur von Vertrauen, für die Verzweifelten um ein Zeichen der Hoffnung. Für die Einsamen um eine Spur von Zärtlichkeit, für die Sterbenden um ein Zeichen deiner Treue. Für die Armen bitten wir um ein Zeichen der Gerechtigkeit, für die Flüchtlinge um eine Spur von Heimat, für die Menschen im Krieg um ein Zeichen des Friedens, für die Mächtigen um eine Spur von Verantwortung. Für uns selbst bitten wir dich, dass wir Zeichen deiner Zukunft aufspüren und selbst zum Zeichen werden für dein neues Leben, das auch heute und mit uns beginnt. Gott, umhülle uns mit deiner Nähe wie mit einem wärmenden und schmückenden Kleidungsstück und lass uns zu Hoffnung und Freude für andere werden. Amen. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Zum Segen bitte ich Sie, noch einmal aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.